Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Domstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade und diese Menschen manchmal an Punkten ihres Lebens erwische, die wahnsinnig nervenaufreibend und spannend sind. Und genauso war es auch dieses Mal, denn ich habe zum Gespräch getroffen Regina Reisinger, eine Entwicklerin und Studio-Mitgründerin aus Österreich und in Österreich. Und sie hat gemeinsam mit ihrem Team jahrelang an einem Spiel entwickelt namens Dungeons of Hinterburg. So, jetzt werdet ihr euch schon fragen, oh, ungewöhnlicher Name, was hat es denn wohl damit auf sich? Tatsächlich steckt ein Hinweis, warum dieses Spiel ungewöhnlich und auch besonders ist und deswegen hier auch ein Thema sein darf, schon im Namen, und zwar Hinterburg oder geschrieben Hinterberg, hat schon, finde ich, einen leichten österreichischen Touch. Und ich sollte recht behalten, Dungeons of Hinterburg ist ein, ja, ich sag mal, Action-Rollenspiel, das tatsächlich ungewöhnlicherweise in einer Quasi-Version von Österreich spielt. Man ist wirklich unterwegs im voralpinen Land, man sieht traditionelle österreichische Hüttchen, es wird gesprochen über traditionelles österreichisches Essen, es gibt österreichische, ach, wie heißen denn die Menschen? Also Senioren, da gibt's bestimmt auch Grummel vielleicht, ist das österreichisch? Ich weiß nicht. Also alternde Österreicher und Österreicherinnen, die krummeln dann in Neben- und Hauptquests vor sich hin. Mit anderen Worten, super ungewöhnlich, also ein Action-Rollenspiel, das in Österreich spielt. Und das, finde ich, ist schon mal grundsätzlich sehr interessant. Hat außerdem noch einen sehr, sehr coolen Grafikstil, sticht, finde ich, sehr dolle hervor, inspiriert von Comic, von Comic-Ästhetik, Zeichentrick-Ästhetik, ganz tolles Ding, sieht schön aus. Ich habe mir die Demo zu diesem Spiel, die jetzt frisch erschienen ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme vor einigen Wochen, ausführlich zu Gemüte geführt und mir dann gedacht so, wow, da steckt eine Menge Interessantes drin. Nicht nur wegen des Spiels selbst, sondern auch wegen des Studios dahinter. Das ist eine Gründung, wie gesagt, von Regina Reisinger und ihrem Partner, die beide vorher festangestellt waren in der Spielebranche und sich dann 2020, also zu Beginn der Corona-Pandemie, wir erinnern uns, gesagt haben, alles klar, wir machen uns jetzt selbstständig. Und meine Frage, eine von vielen, war, warum dieses Wagnis, warum ein Entwicklerstudio, das heute heißt Microbird Games, gründen, um dann auch noch ein eigenes, großes, ambitioniertes Spiel auf die Schiene zu stellen, das dann auch noch einen wirklich ungewöhnlichen Schauplatz vorweist. Wie gesagt, ein Action-Rollenspiel in Österreich. Ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal jemals gesehen habe. Ist ein ganz besonderes Gefühl, das zu spielen. Also, es gab Fragen en masse. Und ich habe schon angedeutet, das Gespräch mit Regina Reisinger findet zu einem Zeitpunkt in ihrem Leben statt, der spannend ist, vielleicht sogar noch spannender als für gewöhnlich. Denn, das möchte ich jetzt an dieser Stelle auflösen, dieses Spiel steht kurz vor seinem Release. Das war jetzt 4 Jahre lang in Entwicklung und wird Ende Juli erscheinen. Ende Juli diesen Jahres. Deswegen, Nerven lagen nicht blank, aber waren schon gespitzt, sage ich mal. Es war ganz toll, dass sich Regina trotzdem Zeit genommen hat, trotz des Stresses um sich herum mit mir zu sprechen über ihr Spiel, die Arbeit daran und die Hoffnung, die sie so haben für den Release selbst. Übrigens, OrkiCool-Hörerinnen und Hörer bzw. OrkiCool-Supporter haben das Spiel tatsächlich schon auf dem Radar gehabt, denn unter anderem gibt es für Supporter, die bei Steady regelmäßig 5 Euronen in den Becher werfen einmal im Monat, gibt es einen Monatsausblick, den ich gemeinsam mit Lea Irion gestalte, der heißt OrkiCool hält Ausschau, und da stellen wir einander und damit euch auch da draußen Spiele vor, auf die wir uns im nächsten Monat freuen, die unsere Aufmerksamkeit erregt haben, und da wurde bei der letzten Ausgabe auch schon mal Dungeons of Hinterburg genannt. Also mit anderen Worten, wer, ich sag mal, Geheimtipps womöglich, wie diesen hier frühzeitig entdecken und mitbekommen will oder einfach nur Lust auf noch mehr tolle Inhalte und Podcasts im Podcast-Feed haben möchte, kann OrkiCool finanziell unterstützen. So, jeder Supporter mehr hilft mir, um meine Sprachprobleme zu überwinden. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge, diesem Gespräch zwischen Regina Reisinger und mir. Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch hier festgestellt, dass wir uns an einem wahnsinnig spannenden und spannungsgeladenen Punkt eurer Arbeit befinden und treffen. Und zwar, euer Spiel erscheint in einem Monat etwa und gleichzeitig ist jetzt ganz frisch eine Demo auf Steam ganz aktuell gelandet. Und deswegen möchte ich beginnen mit der Frage, wie ist denn jetzt gerade die Stimmung bei dir? Das fühlt sich ja so an, als würde man zerrieben zwischen zwei ganz großen wichtigen Terminen, dem Release des Spiels und dem Release der Demo jetzt kürzlich. Wie ist die Lage?
Es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit für uns, ja. Also wir haben die Demo im Steam Next Fest drin gehabt. Es ist tatsächlich unsere zweite Demo. Es gab schon mal eine vor ein paar Monaten. Das hat, glaube ich, die Nervosität da ein bisschen abgefedert. Aber es ist natürlich jeder Bild, also jede Version vom Spiel, die man nach außen gibt, auch im Vorfeld irgendwie macht einem nervös. Man muss es natürlich gut machen und besonders gut testen. Und bei uns war es so, dass das Feedback auf die Demo jetzt im Next Fest Gott sei Dank sehr, sehr gut war und wir auch oft bei den Top-Spielen dabei waren, die gespielt wurden und so. Also für uns hat sich das wirklich ausgezahlt, natürlich auch total viel Freude gemacht, das zu sehen und Feedback zu bekommen von den Leuten auf allen möglichen Plattformen. Und ja, gleichzeitig natürlich der Release ist die noch größere Quelle der Nervosität, sage ich mal. Also wir sind jetzt wirklich so in dieser Phase, wo nur noch Bugfixen ist und eigentlich schon die finalen Builds getestet werden. Und das ist natürlich, ja, wenn man so eigentlich in unserem Fall 4 Jahre drauf hinarbeitet, schon was Großes, ja.
Ja, viel Spielraum für jetzt großartige Änderungen gibt's ja eigentlich auch gar nicht mehr, ne? Also wenn die Leute sagen würden, oh, also die Demo, ne? Ich weiß ja nicht. Es ist ja nicht so, dass ihr jetzt sagen könntet, naja, alles klar, dann gehen wir nochmal 4 Jahre in die Garage und ändern das, sondern es ist so ein bisschen, so stelle ich mir das vor, wenn man das Kind zum allerersten Mal zur Einschulung schickt und man steht jetzt so, ne, am Eingang der Schule und das Kind läuft vom Eingang ins Schulgebäude rein. Jetzt ist es zu spät. Man kann jetzt nichts mehr machen. Es ist jetzt auf dem Weg. Man kann vielleicht noch was hinterherrufen im Sinne von Bugfixing vielleicht hier und da, aber viel geht ja gar nicht mehr, oder?
Absolut richtig. Viel geht gar nicht mehr. Also bei uns war es gut, dass wir eben vor ein paar Monaten schon mal eine Demo hatten und auch während der Entwicklung schon Playtests über Agenturen oder so gemacht haben, wo also einfach Spieler, die das Genre irgendwie kennen, spielen und dann Feedback geben können. Das heißt, wir haben versucht, die, ich sag mal, Reibungspunkte oder Schwächen irgendwie schon sehen zu können, wie noch Zeit war, Dinge auszubessern. Und wir konnten jetzt auch nach der ersten Demo und teilweise auch nach der zweiten noch so an Kleinigkeiten schleifen, vor allem Dinge, wo wir eh schon wussten, da kommt irgendwie Feedback öfters mal rein und wenn das dann bestätigt wird, kann man Dinge, auf die man sich vorbereitet, vielleicht noch einbauen. Also Kleinigkeiten zum Beispiel, wir hatten lang keinen Sprint-Button, sondern der Charakter sie hat einfach von alleine Geschwindigkeit aufgenommen nach einer Sekunde und viele Leute haben sich halt gewünscht, dass es auf Knopfdruck instantly geht. So Kleinigkeiten zum Beispiel, wo es eher um jetzt die Benutzung oder das Interface geht, so Sachen konnten wir noch einbauen. Das ist, glaube ich, gut. Ja, da eben die Chance dann noch von mehreren hundert oder tausend Leuten irgendwie zu kriegen. Und wenn da einige sowas sagen, dann weiß man, es ist nicht nur Geschmackssache, weil das kann natürlich auch sein, dass dem einen irgendwas gut gefällt und dem anderen nicht. Und ja, wenn dann eben viel Feedback zu so Kleinigkeiten kommt, dann geht es noch. Aber wenn jetzt natürlich jemand sagt, ich hätte den Combat gern komplett anders, also dann, ja, muss man halt auch irgendwie in sich ruhen und sich denken, wir haben das entschieden aus einem bestimmten Grund, dass das Spiel so sein soll und gewisse Leute, da trifft es halt nicht den Geschmack und das ist auch voll okay. Also dieses Unterscheiden zwischen, wo kann man vielleicht noch tweaken, weil was wirklich nicht ideal ist und wo muss man auch sagen, ja, das können wir nicht mehr machen oder das wollen wir auch gar nicht machen. Das ist auch immer ein Spannungsfeld.
Ja, zu den kritischen Stimmen kommen wir gleich. Vorher wollte ich nochmal zu den positiven Resonanzen kommen auf die Demo. Und zwar, kannst du mal für uns so ein bisschen zusammenfassen, was bleibt denn bei den Leuten da gefühlt am meisten positiv hängen, wenn sie diese Demo spielen? Weil dieses Spiel, was ihr da gemacht habt und macht, das bietet ja auch so viel, auch so Unterschiedliches, über das man jeweils auch so lange sprechen könnte. Also der Schauplatz natürlich, die Genres, die da zusammenfinden, der Look. Nur diese drei Dinge sind, finde ich, schon eigene Themen wert. Was bleibt denn bei den Leuten da draußen ganz besonders hängen?
Also ich glaube, ein Punkt, der bei vielen im Kopf bleibt, ist, wie du sagst, irgendwie dieses besondere Setting und der ganze Vibe. Also dass du irgendwie ja eigentlich auf Urlaub bist und es ist auch ein moderner Ort, aber gleichzeitig gibt's eben Magie und du gehst zwischen diesen Dungeons, magischen Schauplätzen und der normaleren Welt quasi hin und her. Dass das sehr irgendwie einzigartig ist und aber auch was, in das jeder, glaube ich, schnell mal reinfindet, weil so, Urlaub machen, schön, das wünscht sich eh jeder und das holt die Leute ab und dann gemischt mit dem Fantastischen, da sagen schon viele Leute, dass das einfach, ja, dass sie überrascht waren, wie sehr sie da eigentlich gleich bleiben wollten und wollten, dass die Demo weitergeht und wie sehr ja. sie, also das im Kopf irgendwie bleibt, dass es halt was Besonderes ist.
Ja, kleine Frage am Rande, wie habt ihr eigentlich ausgewählt, welchen Spielausschnitt, sag ich mal, ihr für die Demo anbieten wollt, weil das ist ja ein Spiel, mir erscheint das sehr groß, auch weitläufig in dem Sinne, hier gibt's viel zu tun, viel zu sehen, viel zu machen, das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, dann dieses kleine Kuchenstückchen zu finden, das man den Leuten da draußen jetzt präsentieren kann, ohne dass sie ja auch diesen Kontext des Spiels drumherum haben, also wie habt ihr das denn entschieden?
Ja, das ist absolut, das ist immer echt große Herausforderung. Also bei unserer ersten Demo war es so, dass wir einfach den Anfang vom Spiel, die ersten 2 Stunden quasi genommen haben. Das ist natürlich ein bisschen einfacher, weil dort wird eh schon alles tutorialisiert und eingeführt, von der Steuerung bis zur Story. Das war ein bisschen einfacher. Für die zweite wollten wir dann aber was, wo ein bisschen mehr Action und schon mehr von den Systemen gezeigt wird, weil der Nachteil am Anfang vom Spiel ist natürlich, dass es halt langsamer hochstartet und dann endet es halt nach 2 Stunden und einiges hat man noch gar nicht gesehen. Das heißt, wir wollten dann für die zweite Demo was mehr von in der Mitte vom Spiel und das bringt natürlich dann alle möglichen kniffligen Herausforderungen mit, sage ich mal. Also wir tun dann immer Tutorials einbauen an einer Stelle, wo eigentlich im Spiel gar keine Sinn, weil die Leute natürlich die Demo einfach nehmen und losspielen müssen und auch trotzdem die Systeme verstehen sollen. Es ist dann natürlich auch, was die Story betrifft, ein bisschen schwieriger und für die Leute schwieriger einzuordnen, wo im Spiel bin ich jetzt? Ist das was eher noch leicht am Anfang wäre oder dann eher schon weiter hinten schwerer? Also so dieses Kontextlose, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ja, man kann es eben durch gewisse Sachen, also wie der erste Dialog ist, weil also Luisa, der Charakter im Game, sie steht halt in der Früh auf und sitzt auf der Terrasse quasi immer und isst Frühstück, bevor sie dann irgendwie entscheidet, wo sie hingeht. Und da kann man so im ersten Satz da auf der Terrasse quasi ein bisschen versuchen, die Leute in diese Fantasie ganz schnell reinzuholen, auch wenn es eben nicht der Anfang des Spiels ist. Und das Dungeon, für das wir uns entschieden haben, war unter anderem, weil es, also ich spoilere es jetzt mal nicht, aber es beginnt und hat dann so ein kleines Gameplay-Element, wie die Sachen präsentiert werden, dass sich die Leute nicht erwarten, aber vielleicht von ganz anderen Spielen irgendwie kennen und das ist ein sehr schöner Überraschungsmoment. Ich war tatsächlich auch in San Francisco während der GDC zusammen mit, also beim Microsoft Event, da haben wir die gleiche oder also einen ähnlichen Abschnitt, das gleiche Dungeon aus Demo dabei gehabt, war ein geschlossenes Event für nur Journalisten, aber da war es halt auch schon sehr schön zu sehen, dass die Leute so diesen, oh cool, Überraschungsmoment haben, wenn sie dieses Dungeon spielen. Und das hat uns irgendwie drin bestätigt, dass es das wert ist, da auch wenn es schwieriger ist, was aus der Mitte vom Spiel jetzt so rauszupflücken, aber dass es ein gutes Dungeon ist, was einfach zeigt, wie man immer wieder überrascht wird in dem Spiel. Also wir spielen immer wieder dann auch mit Steuerung, Perspektive und so Sachen. In einigen Levels kommt es vor und das so ein Dungeon zu haben, wo man eben so einen kleinen Überraschungsmoment hat, das glaube ich, hat auch gut funktioniert. Also die Leute reagieren da drauf, wenn man Streams anschaut, dann sieht man so diesen kleinen Moment der Freude. Das glaube ich, ist ein gutes, wie du sagst, Tortenstückchen quasi, um herzuzeigen, wie viel da eigentlich drin ist.
Ja, apropos Tortenstück und rauspflücken, vielleicht dazu noch mal ganz kurz. Wie viel Arbeit zusätzlich bedeutete das eigentlich für euch jetzt, diese zweite Demo so aus der Mitte des Spiels heraus spielbar anzubieten für die Menschen da draußen mit der Kontextualisierung, den Tutorials, die ihr da noch eingebaut habt? Weil ich kann mir vorstellen, auch ich dachte das ehrlich gesagt lange, bis ich dann mal in den Interviews mehr davon erfahren habe. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen da draußen sich das vorstellen. Man hat dieses Spiel wie so einen laufenden Meter und jetzt sagt man, alles klar, für die Demo schneide ich jetzt von hier bis hier Spiel raus, nehme das so als Stück und leg's in den Steam Store rein und Leute können das sich jetzt einfach angucken. Aber in Wirklichkeit, gerade ja auch jetzt in diesem Beispiel, steckt da ja extra Arbeit drin, um eben diese Demo so anzubieten, dass Leute auch verstehen, was hier eigentlich gerade passiert aus der Mitte des Spiels heraus. Also wie viel Arbeit steckt da jetzt extra für euch drin?
Es ist nicht ganz wenig. Also wir sagen immer so ein paar Tage, das heißt natürlich nicht das ganze Team ein paar Tage, aber ja. Philipp zum Beispiel, mein Co-Founder bei Microbird und Technical Director quasi, macht dann meistens diese extra Sachen, weil er halt auch einen guten Überblick über den ganzen Code und die Abhängigkeiten hat. Und für ihn ist das dann schon oft mal 1-2 Tage Arbeit und für andere Leute dann auch noch peripher, um halt zum Beispiel Gebiete abzugrenzen, wo man nicht hingehen soll, aber eigentlich an der Stelle hingehen könnte, oder eben die Tutorials einzubauen, die dann ein bisschen anders passieren müssen. Das ist jetzt nicht nur den Text irgendwie vom normalerweise ersten Dungeon in den anderen zu verpflanzen, sondern halt auch, okay, da wird der Combat jetzt erklärt, das heißt, da muss ein ganz leichteres Encounter mit wenig Enemies hin, was eigentlich an der Stelle so spät im Spiel nicht da wäre. Also diese ganzen Sachen dann irgendwie hinfrisieren, sage ich mal. und auch schauen bei uns, es gibt ja eben neben den Dungeons auch diesen ganzen Social Sim Aspekt, also man ist dann im Dorf Hinterberg und dort hängt man mit Leuten ab und kann Freundschaften schließen. Und diese ganzen NPCs sollen ja auch nicht unbedingt irgendeinen Dialog gerade, also soll nicht ein Dialog an der Reihe sein, wo über was gesprochen wird, was du in der Demo gar nicht erlebt hast oder so, also abklopfen auf, macht das noch halbwegs Sinn, kann man die Charaktere da gut kennenlernen, auch wenn das vielleicht nicht ihr Einstandsdialog ist, wer ist da überhaupt an dem Abend dann in diesem Dorf, weil normalerweise wird das entschieden, basierend auf ganz viele Faktoren, wen du schon getroffen hast, was gerade passiert ist, passt das da noch? Und da muss man teilweise halt auch den Code irgendwie so hinbiegen, Dinge zu machen, die er eigentlich gar nicht tun soll und dann dadurch testen, dass es nicht irgendwelche schlimmen Folgen hat. Also es ist, wenn man selbst denkt, ah, das Stück sollte doch leicht zum Rausschneiden sein, dann fallen einem die halbe Stunde danach, wo man drüber nachdenkt, sicher 10 Dinge ein, die überhaupt nicht passen, wo eigentlich keine Infrastruktur da ist, die anders zu frisieren und dann fangen wir halt an,
Mein Gott, es ist einfach Zauberei. Es klingt für mich wie Zauberei. Es ist einfach fantastisch. Apropos fantastisch, nicht fantastisch, die kritischen Stimmen. Hier und da gab es ja Leute, die konnte man so nachlesen, ne? Wie es ja auch die Natur der Sache ist, die mit dieser oder einer anderen Sache irgendwie nicht so viel anfangen konnten, die das Spiel eben bereithält. Da würde mich mal interessieren, gab es denn Aspekte des Spiels oder gibt es Aspekte des Spiels, die du so für dich persönlich im Kopf hast und denkst so, okay, also wenn Leute was doof finden, dann könnte es das hier sein. So eine Art Sollbruchstelle des Spiels, die du so im Kopf hast, wo du weißt, ja, das sind die kritischen Momente. Da könnten sich Leute dran zerreiben. Gibt's da was?
Ja, gibt's schon. Also ich glaube, wir möchten diese Sachen noch immer wissen quasi. Also wir haben mit vielen Leuten, sei es jetzt eben Freunde oder über Agenturen oder auch Mock-Reviews, also quasi Reviews, die man in Auftrag geben kann, wo jemand einfach sagt, was er denkt, was in der Presse kritisiert oder gelobt werden wird. Also zu versuchen, einfach aus dieser bisschen Blindbox, die man natürlich selber nach 3 Jahren hat, auszubrechen und ein bisschen vorherzusehen, was den Leuten gefallen wird oder eben auch nicht gefallen wird. Und dann eben zu überlegen, ob man diese Dinge angreifen kann oder möchte. Und wir wussten zum Beispiel von Anfang an, bei uns im Spiel gibt's keinen Button für Springen. Der Charakter, sie springt automatisch, wenn sie zu einer Ledge läuft. Es ist auch kein Plattformer, das heißt, man muss jetzt da nicht irgendwelche Akrobatik machen, aber hin und wieder springen wir über einen Abgrund oder ähnliches. Und das passiert eben automatisch. Und wir haben das absichtlich gemacht, weil es eben kein Plattformer ist, weil wir nicht dieses Timing-Element drin haben wollten, weil wir einfach garantieren wollten, dass wenn man auf einen Sprung zuläuft, der quasi auch so funktionieren wird, wie er soll. Und es ist natürlich auch ein bisschen einfacher und kontrollierbarer für uns zu bauen. Und ja, das ist halt inspiriert zum Beispiel auch an Oldschool-Zeldas und so. Und wir mögen das, uns gefällt das. Und wir wussten aber von Anfang an, das wird wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt jeder mögen, weil man heutzutage halt von einer Mehrheit der Spiele gewohnt ist, dass es einen Button dafür gibt. Und das war was, wo wir von Anfang an drauf geachtet haben, bei jedem, der spielt, und auch dann nachgefragt haben, wie störend die Leute das empfinden. Und viele empfinden es nicht als störend, aber wenn ein Spiel dann natürlich tausende Leute oder hoffentlich mehr spielen werden, dann gibt's natürlich, also dann ist auch 1% oder 10% sind dann halt eine Menge Leute. Und solche Sachen, also da haben wir uns dafür entschieden, das so zu lassen, und wir tutorialisieren das halt sehr gut, und unserer Erfahrung nach mit allen möglichen Testern ist es auch so, dass die allergrößte Mehrheit sagt, ja, ich habe mich kurz gewundert und danach habe ich aber sofort das irgendwie akzeptiert und hat sich dann richtig angefühlt. Aber wir sind uns sicher, dass es natürlich die eine oder andere Person geben wird, der das jetzt nicht so gefällt. Und wie gesagt, das ist kein Plattformer, also ich hoffe, dass das einfach kein großer Reibungspunkt sein wird, selbst wenn man es anders präferiert. Aber es ist sicher was halt nicht jedermanns Geschmack ist. Ja. Und es gibt auch Dinge zum Beispiel wie Combat bei uns, also das ganze Kämpfen. Wir wollten halt immer, dass das Spiel, wir sagen irgendwie casual accessible ist, also schon für Leute, die gerne zum Beispiel Zelda oder Adventures oder Action-RPGs spielen. Aber es ist jetzt kein Devil May Cry oder so oder kein Dark Souls. Also es gibt nicht 1000 Kombis oder es ist nicht so, dass man jeden Tell von jedem Enemy perfekt lesen muss, um durch ein Combat zu kommen, sondern wir wollen, dass, also wir haben einige Systeme drin, Spezialattacken, diverse Trinkets, Armor, die man upgraden kann. Man kann seinen Bildschirm customizen, aber es ist kein Souls-like oder so. Und das ist auch was, glaube ich, wo es ein bisschen darum geht, halt zu kommunizieren, was es ist. Also wenn jemand ein Spiel möchte, wo man 1000 Attack-Kombos hat und parryen kann und backstabben und eine Milliarde andere komplexe Dinge, dann...
Sollen sie Dark Souls spielen?
Ja, dann ist er halt woanders besser aufgehoben. Das ist total okay. Also wie gesagt, da geht's, glaube ich, ein bisschen um Kommunikation auch, dass die Leute halt wissen, was es ist, und wenn ihnen das gefällt, schön, und wenn nicht, dann ist es jetzt nichts, was wir ändern können oder wollen. Also das sind Sachen, wo ich mir denke, das wird wahrscheinlich ein paar Mal kommen, dass Leute vielleicht auch einfach das verstehen, aber sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, das ein oder andere. Aber ja, also da muss man halt auch entscheiden, was man machen möchte und dann die richtige Zielgruppe hoffentlich erwischen dafür.
Da muss ich gerade dran denken an die Worte von Ria Jamily. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Der ist ein Entwickler aus Berlin, der bei Maschinenmensch arbeitet, Curious Expedition und sowas. Und der hat mal, ich glaube, auf Twitter geschrieben, sowas wie, dass er der Meinung ist oder auch der Überzeugung sogar, dass die Reviews, die beim Steam Store angezeigt werden, eigentlich nur widerspiegeln, wie gut die Kommunikation des Spiels war, was es eigentlich ist und was nicht. Also, dass da nicht abgelesen werden kann und sollte, wie gut ist das Spiel, sondern wurden die Erwartungen der Spielerinnen und Spieler erfüllt. Und das ist tatsächlich ein Unterschied.
Ja, das ist garantiert so. Also ich glaube, es ist halt, also gerade am Anfang, auch wenn man vor allem Screenshots noch herzeigt, vielleicht online und es ist noch nicht so viel gesagt, dann kann halt jeder projizieren, was er gern hätte, was ja auch total okay ist. Aber desto näher man halt zum Release geht, desto ehrlicher muss man auch, glaube ich, kommunizieren und sagen, ja, das ist es und das ist es halt eher nicht. Und das ist uns sehr wichtig und das wird weniger drin sein. Und da ist natürlich die Versuchung teilweise groß, wenn jemand online sagt, aber kann man dann auch das machen, dass man irgendwie sich versucht fühlt zu sagen, ja, nicht genau, das war was Ähnliches oder so. Und manchmal ist es vielleicht einfach besser zu sagen, nein, das ist nicht Teil des Spiels oder so, weil es bringt ja uns nichts und es bringt auch niemand anderen was, mit einer falschen Erwartungshaltung jetzt an ein Produkt ranzugehen. Es soll ja für die Leute sein, die sowas gerne spielen.
Ja, nochmal zurück zu den Sollbruchstellen. Hattest du jemals auch den Schauplatz als eine solche Sollbruchstelle im Kopf? Also das Spiel ist ja voller Österreich. Ich habe mal lustig, dass du es eben gesagt hast, die Demo beginnt, du hast schon gesagt, beim Frühstück. Ich habe mir mal den ersten Satz notiert, der allererste Satz, der in diesem Spiel dann fällt, und zwar, ich zitiere, nichts geht über ein gemütliches Frühstück im Urlaub, auch wenn es nur eine einfache Buttersemmel ist. Das fand ich schon sehr gut. Also es wird direkt von Anfang an klar gesagt, alles klar, wir sind hier in quasi Österreich. Es gibt, ne, Alpenhörner oder wie sie heißen, ich kenne mich da leider nicht so aus, die Gaststätten haben so Namen, die man auch im Österreich-Urlaub erwarten würde. Also voller Österreich, ich finde das toll, aber gab es denn auch bei euch mal jemals diesen Gedanken von, okay, vielleicht ist das gar keine gute Idee?
Eigentlich nicht wirklich. Also das ist so sehr im Kern des Spiels für uns, dass wir das nicht wirklich hinterfragt hätten. Wenn wir das hinterfragen würden, dann würden wir halt ein anderes Spiel machen. Dass es quasi in einem Paralleluniversum passiert. Ja. Das wäre jetzt nichts, was man tweaken kann. Und wir glauben eigentlich eher, dass es ein Bonus ist, also nicht so sehr jetzt wegen Österreich, sondern einfach, weil es ein bisschen ein beschaulicher und realistischer Schauplatz ist, wo es dann eben Magie gibt. Und ich glaube, damit können sowohl Leute jetzt aus Europa, die natürlich sagen, oh, wie schön, ich war vielleicht schon mal in Österreich oder in Bayern oder in Italien, ich kenne die Alpen, die fühlen sich halt abgeholt, weil man sowas nicht oft sieht, von der eigenen Umgebung oder den eigenen Urlaubsländern. Und die Hoffnung ist eben, dass Leute vielleicht aus den USA oder aus Südamerika oder aus Asien sich denken, oh, das ist was, da war ich noch nie und das sieht man jetzt nicht so viel in den Medien, gleichzeitig aber vielleicht genug, um ein bisschen so ein Bild zu haben, irgendwie, sei es über Sound of Music, über Mozart, über Hallstatt, die Bilder kennt man irgendwie aus dem Internet. Mhm. Und dann sich zu denken, das kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor, aber ich weiß nicht viel drüber, das wäre doch mal was anderes. Das ist eher, was wir als Vorteil sehen, wenn natürlich jetzt jemand, also ja, Leute, die Cypher gern spielen, holt's nicht ab, aber wenn wir das geändert hätten, wäre es ein komplett anderes Spiel und von dem her, das ist eigentlich nichts, was wir hinterfragen.
Habt ihr da schon erstes Feedback in dieser Richtung bekommen auf den Veranstaltungen, die ihr wart oder jetzt im Rahmen der Demo-Veranstaltung, dass eben Menschen aus ganz anderen Ländern das sehen und sagen, wie erhofft diesen Effekt haben von, ach guck mal, das ist ja mal was anderes, das ist ja interessant, ist das womöglich Österreich? Fragezeichen. Also tritt dieser Effekt ein?
Ja, schon. Also es gibt viel eben entweder Leute, die dann doch schon mal irgendwie in der Alpenregion auf Urlaub waren oder die einfach sagen, ja, das war so anders, das hat mir total gefallen. Also ich glaube, diese bisschen Dorfromantik, die da auch dabei ist und so, die kommt schon auch bei Leuten von wo ganz anders gut an. Und ich muss sagen, ich würde das halt auch umgekehrt. Also ich würde auch gern was spielen, was einfach, wo, weiß ich nicht, in Brasilien einfach ist und ich kenne die Kultur so ein bisschen aus dem Internet, aber ich bin überhaupt kein Experte und das dann erleben. Das hat, glaube ich, schon einen Reiz und da kommen auch viele Rückmeldungen. Also sei es eben Leute natürlich, die sich total freuen, weil sie selber aus der Region sind, aber eben auch von ganz anderen Leuten, die dann irgendwie sagen, ah ja, da habe ich schon mal gehört oder ich war noch nie in Österreich, aber ich würde eigentlich gerne mal oder ich tue ja auch total gern Skifahren oder also viele Leute haben irgendeinen kleinen Anknüpfungspunkt dann.
Ja. Wie habt ihr das denn eigentlich gemacht? Also wie grob oder fein war denn dieser Österreich-Salzstreuer, mit dem ihr über diesen Programmiercode gegangen seid? Also wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr dann, weil ihr kommt ja von dort, also du und dein Mitgründer, ist das was gewesen, wo ihr zu Beginn so eine Google-Doc-Brainstorming-Liste habt und gesagt habt, okay, die ist jetzt richtig voll, 1000 Dinge, die wir gerne reinbringen würden, die mit Österreich irgendwie zu tun haben, die wir damit verbinden und jetzt filtern wir aus? Oder seid ihr andersrum drangegangen, habt gesagt, so, wir haben jetzt eine Idee, wie unser Spiel aussehen soll, wo können wir da jetzt ein bisschen Österreich reinstecken? Also von welcher Seite seid ihr denn da aus rangegangen?
Ich würde sagen, es war fast so eine Mischung. Also wir hatten von Anfang an die Idee, was es genremäßig ist. Wir wollten eben diesen Mix machen aus eher Action-Gameplay, Action-RPG und diese Social-Sim-Sache. Und die Idee, es ist ein Urlaub in den Alpen und da gibt es eben ein Dorf, wo dieser Social-Aspekt mehr stattfindet und die Rewards von diesen Beziehungen quasi spielen dann halt wieder in diesen Action- und Dungeon-Crawling-Teil rein. Das war so die Grundidee. Und ich glaube, vieles hat sich dann daraus irgendwie ergeben. Also Philipp und ich, wir haben tatsächlich 2021, wir waren tatsächlich dann viel in Österreich unterwegs am Anfang. Also es war auch die Corona-Lockdown-Zeit, also nach den Lockdowns, ja, wo man eh nicht jetzt irgendwie großartig, weiß nicht, in ein Flugzeug gestiegen ist und international geurlaubt hat. Und wir sind dann einfach mit dem Zug durch Österreich quasi. Und wir sind beide eher, also ich komme ursprünglich aus Salzburg und Philipp aus Graz. Das heißt, wir sind jetzt nicht in so einem kleinen Ort wie im Spiel aufgewachsen. Das heißt, ich glaube, wir hatten eine ganz interessante Perspektive. Es ist natürlich irgendwie das Land, wo wir herkommen, das wir gut kennen. Aber dann so nach Gastein oder nach Hallstatt fahren, dort ist man natürlich trotzdem ein bisschen Tourist oder Gast. Und das gibt einem einen ganz guten Blick auf das Ganze. Und wir haben da schon natürlich einfach total viel Fotos gemacht fürs Visuelle, viel Notizen. Und wir sind es aber umgekehrt dann auch wieder so angegangen. Wir wussten irgendwie, wo wir wollen, ja, keine Ahnung, circa 15 bis 20 Charaktere haben, mit denen man abhängen kann. Wir haben dann einfach versucht, das gut zu verteilen, dass da alle möglichen verschiedenen Leute und Typen vertreten sind. Und dann fließt es eh so ineinander, dass man sich irgendwie denkt, ah ja, okay, und dann gibt's den Wirt vom Dorf, weil das ist in fast jedem kleinen Ort irgendwie so eine Person, die man kennt. Und dann gibt's natürlich Leute von außerhalb, die kommen und irgendwer ist ein, also da gibt's eine Studentin, die jobbt halt dann dort, wo arbeitet sie? Naja, beim Eiscreme-Stand oder im Wirtshaus. Also da, vieles ergibt sich dann, glaube ich, einfach, wo man jetzt nicht die Österreich-Liste hat oder die Game-Design-Liste, sondern wo das automatisch dann so aus dem Fundus im Kopf irgendwie zusammenkommt.
Apropos Thema Österreich im Spiel, ich kann mir vorstellen, also es ist ja, glaube ich, generell immer ganz schön tricky, das gut zu machen, aber gerade bei diesem Spiel muss doch die Übersetzung unglaublich anstrengend sein. Also ich habe mal geguckt, das Spiel wird und wurde übersetzt in Englisch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Brasilianisches, Portugiesisch, vereinfachtes Chinesisch und traditionelles Chinesisch. Alleine wenn wir den ersten Satz der Demo nehmen, mit der Buttersemmel, also wie übersetzt man das denn dann?
Ja, es ist gar nicht so einfach. Also das Interessante ist, dass wir eigentlich entwickeln auf Englisch. Das heißt, wir schreiben die Dialoge original auf Englisch und das ganze Team in der Regel arbeitet auf Englisch, weil nicht jeder im Team Native Speaker bei uns ist. Das heißt, es wird mal auf Englisch geschrieben und dann war natürlich ein großes Thema, auch dass es gut auf Deutsch übersetzt wird, und weil es ist ja nicht nur auf Deutsch, es ist ja auch teilweise auf Österreichisch-Deutsch, also hängt natürlich davon ab, ist es ein Charakter, der aus Hinterberg ist oder ist es ein Tourist oder so. Und da hatten wir Gott sei Dank Übersetzer, die auch teilweise aus Österreich waren, das heißt, die konnten das gut reinbringen, da haben wir uns auch einfach abgesprochen, wie viel Dialekt ist jetzt zu viel oder zu wenig oder gut und wer spricht circa wie. Und das haben sie, finde ich, auch extrem gut gemacht. Also für uns ist das dann eben selber sowas. Ich habe vor kurzem nochmal einen kompletten Playthrough selbst gemacht, den ich komplett auf Deutsch gespielt habe und mich schon sehr gefreut, wie lustig das halt auch teilweise ist und wie gut verstanden wurde, was so ein Charakter eigentlich aussagt oder so. Also nicht nur wörtlich übersetzt, sondern einfach das Wesen von einem Charakter gut eingefangen und auch sehr lustig mit deutschen und österreichischen Ausdrücken und so gemischt gespielt wurde. Und ja, die anderen Sprachen, also es ist natürlich schwierig, wir haben zum Glück ein Team, wo recht viele, also wir haben jemand, der Französisch spricht, Polnisch, Brasilianisch können wir nicht so abdecken, aber also es, Portugiesisch quasi, es ist halt so eine Mischung, wir können bei einigen Sprachen selber irgendwie reinschauen, ob es uns gefällt, und dann ist es natürlich auch so, dass es Tester gibt, die einfach Leute sind, die Native Speakers sind auf Französisch oder so, die dann halt das, was sie übersetzen, wieder durchspielen und da Feedback geben, aber natürlich, desto weniger man von einer Sprache versteht wie Chinesisch oder so, desto mehr Kontrolle muss man aufgeben und Vertrauen haben, dass es halt ankommt. Man kann einfach nur den Übersetzern viel Kontext versuchen mitzugeben.
Gab es denn auch Dinge bei diesen Übersetzungen, eine oder welche der Sprachen, wo es zu so einem Fall von Lost in Translation kam, wo man wirklich gemerkt hat, okay, wir können diesen, ich sag mal, kulturellen Insider, wir können ihn nicht rüber retten. Gab es da so Fälle?
Könnte ich jetzt gar nicht genau sagen. Also es ist immer recht gut, dann trotzdem, also natürlich manche Sätze sind dann auf Deutsch oder Englisch eher ein Witz und dann auf anderen Sprachen halt eher neutral, weil sich das einfach nicht anbietet. Aber es, glaube ich, war nie so, dass was Relevantes wirklich verloren gegangen ist, Gott sei Dank. Also soweit ich eben beurteilen kann von den Sprachen.
Ja, dann machen wir jetzt mal noch einen Schritt zurück und fragen uns mal gemeinsam, beziehungsweise ich vor allem dich, warum gibt's eigentlich dieses Spiel? Ich finde das ja hochfaszinierend. Also das ist das erste Projekt jetzt von euch, von Microbird Games. Ihr habt euch, habe ich nachgelesen, 2020 gegründet. Warum gibt's eigentlich dieses Spiel? Also kannst du uns da mal zurückführen an diesen Tag, ich weiß nicht, an diesen Nachmittag, Vormittag, Nacht oder in diese Phase, in der in euren Köpfen von dir und deinem Mitgründer diese Idee sich so langsam manifestiert hat? Also wie kam es eigentlich dazu?
Also Philipp und ich haben tatsächlich in der Vergangenheit schon zusammen bei anderen Spieleentwicklungsfirmen gearbeitet und wir waren tatsächlich Ende 2019 in der Lage, dass die Firma, wo wir gearbeitet haben, insolvent war leider. Also das heißt, wir waren beide gleichzeitig arbeitslos quasi, was gleichzeitig eine gute Chance war, darüber nachzudenken, was Eigenes zu machen. Also mein Partner Philipp hat schon mal vor Jahren alleine aus Solo-Dev ein Mobile-Game gemacht und wollte eigentlich schon eher wieder sowas Eigenes machen. Und für mich war es eine Situation, wo ich halt auch gesagt habe, okay, schauen wir mal, ob wir auf was kommen, was wir beide irgendwie zusammen machen wollen. Und ja, mal sehen. Das Glück quasi in Österreich jetzt in der Situation ist, dass man, selbst wenn die Firma insolvent ist, noch eine Kündigungsfrist trotzdem hat. Das heißt, man ist nicht sofort ohne Geld und ohne Versicherung. Man hat ein bisschen Zeit, irgendwas anderes zu machen oder sich um was anderes umzuschauen. Und wir haben dann eben angefangen, darüber nachzudenken, was wir aus Spiel entwickeln könnten quasi. Und wir haben uns halt sehr, also wir haben das quasi so zweigleisig gemacht. Wir haben einerseits überlegt, was wir gern spielen, was uns einfach gefallen wird, was eine coole Idee wäre und gleichzeitig auch einfach sehr sachlich überlegt, was wir eigentlich gut können, wo wir Erfahrung haben, wo wir auch glauben, dass es vielleicht einen Markt gibt, in welchen Genres oder so. Und irgendwie hat sich dann relativ bald diese Idee eben von diesem Urlaub mit dem magischen Dungeon und dieser Mischung aus RPG und Social Sim rauskristallisiert. Und wir haben dann zusammen angefangen daran zu arbeiten. Wir haben eine kleine Förderung vom österreichischen Staat, eine Kreativförderung bekommen. Und das war eben auch so die Lockdown-Zeit. Das heißt, wir haben einfach viel selber gekocht und dieses Geld quasi hat uns länger getragen, als es sonst hätte. Man konnte eh nicht rausgehen, man konnte nicht auf Urlaub fahren, man konnte nicht in Bars gehen. Und wir sind auch zu Hause gesessen und haben ein bisschen frugal gelebt und haben einfach zusammen an diesem Prototyp gearbeitet.
Frugal gelebt, um Gottes Willen.
Es war nicht so schlimm. Also wir haben ja beide schon 10 Jahre in der Industrie gearbeitet. Das heißt, wir waren jetzt nicht Studenten, die überhaupt kein Backing haben oder so, aber wir waren halt sehr... Es war ein sehr Game-Dev-Heavy-Jahr, sage ich mal.
Ja.
Und ja, wir haben diesen Prototyp gemacht und dann 2021 halt angefangen, den Publishern zu pitchen. Also wir haben dann irgendwie selber so gemerkt, das Ganze wird ein bisschen größer, als wir wollten. Wir haben schon damit gerechnet, dass wir 1-2 Leute dann vielleicht anstellen werden, wenn das funktioniert. Aber desto weiter der Prototyp fortgeschritten ist, desto mehr haben wir gemerkt, wenn wir das so durchziehen wollen in dem Rahmen, dann werden das mehr als 2 Leute, die wir aus Hilfe brauchen. Und das Ganze war einiges größer und damit beim Businessplan aufstellen natürlich auch einiges teurer, als wir ursprünglich gedacht haben. Das war auch mal so ein Moment des Schluckens, sich da dann drüber zu trauen. Und ja, wir haben das dann einfach trotzdem entschieden, okay, wir glauben daran. Wir hatten damals dann auch schon erste Screenshots auf Social Media und haben irgendwie gemerkt, dass dieser Stil gut ankommt und dass es so ein bisschen Aufmerksamkeit generiert. Und haben dann einfach einen klassischen Pitch quasi erstellt und vielen Publishern gepitcht. Und da hatten wir tatsächlich, muss man eigentlich sagen, auch ein bisschen Glück, dass es eben noch so diese Corona-Nach-Corona-Zeit war, wo nicht jeder sich immer nur auf Messen treffen wollte, wo man nicht unbedingt in die USA fliegen muss, um Publisher zu treffen, sondern es war einfach total viel online. Also es war viel einfacher, einen Call mit jemandem zu bekommen. Und uns hat das eben auch geholfen, dass Sachen einfach schon online waren von uns, GIFs und so. Und uns haben viele Publisher auch angeschrieben. Also es war auch einfach ein gutes Jahr für Spieleentwicklung und Spiele generell damals. Und ja, wir haben gepitcht, wir haben dann tatsächlich ziemlich bald Unterstützung von Microsoft bekommen und dann eben auch unseren Publisher Curve Games gefunden. Und ja, das war quasi, dann war klar, okay, wir ziehen das halt in dem größeren Rahmen durch und haben angefangen, langsam dann Leute einzustellen. Ja, und jetzt sind wir eben gerade 9 Leute und ja, arbeiten schon, also Philipp und ich zumindest, eigentlich seit 4 Jahren an dem Ding.
Jetzt klingt das ja so leicht erzählt, vor allem diese Phase von, alles klar, der alte Arbeitgeber, ich habe mal nachgeguckt, Iron Mountain Interactive hießen die, die sind insolvent gegangen, ne, alles klar, die Chance, kann man ja fast sagen, nutzen wir jetzt und stecken mal die Köpfe zusammen und machen was Eigenes. Das klingt so leicht erzählt, aber was ich mich frage, und deswegen würde ich gerne mal an diesen Punkt zurückkehren, ist das nicht auch, also, oder ich muss anders sagen, ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor. Ich habe gesehen, 2 Jahre lang warst du Lead Artist dort, bei dieser insolventen Firma mittlerweile. Nach dieser Zeit diese Energie aufzubringen, zu sagen, alles klar, gar kein Problem, jetzt mache ich einfach ein eigenes Spiel und gründe ein Studio. Also, wie lief das denn? Also, ich stelle mir das so schwierig vor, oder bin das einfach nur ich?
Das ist schon schwierig. Also tatsächlich, tatsächlich war die Entscheidung, glaube ich, gar nicht so schwierig. Also wir sind das ein bisschen lockerer angegangen. Ich glaube, es war auch, dass am Anfang dieser Lockdown war und alles eh so runtergefahren war. Und wir haben da schon mal, wir haben einen Monat einfach Persona 5 gespielt damals, bevor wir dann angefangen haben. Also da war schon ein bisschen eine Pause. Ich meine, wir haben nicht ein ganzes Monat nur das gespielt, aber da war schon eine faule Pausephase.
Da gibt's ruhig so. Ist vollkommen okay, hier kann man das sagen.
Ja, also es ist auch eine große Inspiration. Ich glaube, man sieht das auch, dass halt eben viel total von Persona in diesem Social-Sim-Teil drin ist. Und das sagen wir auch. Also das, ja. Das war auch so die kreative Auseinandersetzung quasi, sich zu denken, wow, also auch dieses, oh, man war in Tokio als Teenager jetzt mal einen Monat, einfach ein cooles Gefühl, wie wäre das in einem anderen Setting und so. Da war schon auch eine Pausephase dazwischen und ich glaube dann diese Entscheidung zu treffen, was selber zu machen, da hat uns dann auch geholfen, einfach diese Förderung zu bekommen, weil man halt weiß, man gibt da jetzt nicht einfach nur sein Erspartes aus, sondern man kann da irgendwie, man kann zumindest eine Weile diesen Prototypen entwickeln, ohne da alles Ersparte anzuknacksen. Und trotzdem, also ich glaube, diese Entscheidung war vielleicht gar nicht so schwer, weil es auch so ein bisschen fließend ging. Also es war für mich eben auch am Anfang, schauen wir mal, ob da was rausschaut. Und sonst hätte ich mich einfach um eine Stelle wieder umgeschaut. Aber es war dann recht bald halt für uns klar, dass wir das wirklich machen wollen. Was ich aus fast noch anstrengender im Kopf habe, war dann diese Pitching-Phase, wo man jeden Tag dann eigentlich nur E-Mails schreibt und Calls hat, vor denen man natürlich trotzdem immer nervös ist, weil es ist halt ein Verkaufsgespräch und weder Philipp und ich, also auch wenn wir viel Spieleentwicklungserfahrung haben, ich habe die Erfahrung halt als Artist und jetzt nicht als Business Developer oder sowas, das heißt, mir schon sehr out of Comfort Zone die ganze Zeit und es geht um total viel Geld, was einem halt auch erschreckt, wenn man noch nie selber irgendwie eine Firma gegründet hat und das habe ich fast aus Zermürben da irgendwie in Erinnerung, da dieses mehrere Wochen lang eigentlich nur zu schauen, okay, geht dieser Plan jetzt weiter oder nicht und ständig Calls haben und sich ständig Verträge anschauen, die man natürlich am Anfang auch nicht so kennt und versteht. Also das war für mich, also dieses sich selbstständig machen und eine Spielefirma gründen, das war für mich eines, glaube ich, der härtesten Phasen.
Ja. Habt ihr, also oder im Rahmen dieser Phase gab es ja dann auch zwangsläufig auch eine Reihe von Absagen dann für eure Pitches, für eure Idee. Wie bist du denn damit umgegangen? Ich kann mir vorstellen, auch aus eigener Erfahrung, jetzt nicht als Entwickler, aber eben als Journalist, wenn ich irgendwie Redaktionen, Ideen pitche, von denen ich überzeugt bin, aber irgendwie eine Redaktion sagt nach der nächsten, nö, wollen wir nicht. Irgendwann fange ich an, mich zu hinterfragen und überlege, okay, Dom, ist die Idee wirklich so gut, die du da hast? Und das kann, je nach Idee und wie wichtig sie einem persönlich ist, einen ja durchaus in so ein kleines Krieselchen, sage ich mal, stürzen. Ging es dir auch so? Wie bist du damit umgegangen, mit dieser Reihe von Absagen?
Ja, ich glaube, es war ein Glücksfall für uns, dass damals generell einfach so viel Interesse war. Also ich glaube, wir hatten es da wirklich auch timingmäßig sehr gut, das sagen wir auch ehrlich. Das ist halt jetzt 2023 oder 2024, was zu pitchen, ist einfach eindeutig ein schlechterer Markt, als es jetzt 2021 war. Und wir sind echt von vielen Publishern auch angeschrieben worden und haben dann auch irgendwie, hatten schon Kontakte, wenn uns jemand interessiert hat, dass wir irgendwen halt fragen, ob man uns connecten kann und so. Und ich glaube, das hat uns sehr geholfen, dass wir immer das Gefühl gehabt haben, okay, irgendwas wird sich schon ergeben. Vielleicht muss man ein bisschen umscopen oder so, aber da wird schon irgendwas passen. Und gleichzeitig war es aber auch so, dass man dann natürlich, dass es sich doch recht bald runterkocht. Eben die einen sagen dann, na, es ist doch nicht für uns. Dann gibt's andere, wo du dir denkst, okay, die wollen dann was von mir oder eine Änderung oder da habe ich einfach das Gefühl vom Vibe her, dass das nicht passt. Und dann kocht sich das von mehreren Dutzend oder was auch immer doch sehr schnell runter auf Leute, wo wirklich beide Seiten interessiert sind. Das ist dann halt trotzdem nur noch eine bestimmte kleinere Anzahl. Und ja, also dieses auch eben jemanden was pitchen und dann halt warten, wann das E-Mail kommt und das nicht wissen, wie es ist und so, das ist, also klar nimmt man sich das dann schon auch zu Herzen und auch wenn es gar nicht so nur die Rejection ist, es ist halt einfach dieses Abhängigsein von anderen Leuten und vom Markt und von was auch immer die sich ausrechnen, was jetzt natürlich stimmen kann oder nicht, das ist schon eine Blackbox, die natürlich irgendwie an den Nerven zehrt.
Ja, kannst du mal verraten, so ich sage mal Querschnitt des Meinungsbildes, wie diese Publisher und die Leute, mit denen ihr gesprochen habt, reagiert haben auf diese Österreich-Elemente in eurem Spiel? Ist das was gewesen, wo vorneweg alle gesagt haben, okay, super cool, das ist unique, das ist einzigartig, oder war das tendenziell eher ein, ja, warum nicht New York? Also
nö, das ist eigentlich nicht in Frage gestellt worden. Ich glaube, das war halt auch, weil wir eben diese Screenshots hatten auf Twitter, die irgendwie ganz gut Anklang fangen, die halt einfach eher so, also da weiß natürlich nie eine Österreich-Flagge drauf, ist auch im Spiel fast nie, da waren halt irgendwie eine Almwiese und diese Gondeln und ein Charakter mit einem Schwert und das glaube ich, das war schon Teil von dem Ganzen, was den Leuten auch gefallen hat. Und wir sagen halt auch immer und haben auch damals gesagt, das ist jetzt kein patriotisches Spiel, uns geht es jetzt nicht darum, Werbung um Österreich zu machen. Was für uns spannend war, war halt eben dieses normale Leben in einem kleinen Dorf, in einem echten Place quasi. Und das können jetzt auch einfach die Alpen an sich sein. Das muss jetzt nicht die österreichischen, bayerischen oder italienischen Alpen sein. Einfach dieses normales Dorf haben, wo Magie auftaucht. Und der ganze Alpenraum hat halt auch einfach viel echt schöne Landschaften und so, die man einfließen lassen kann. Und ich glaube, so wandern gehen, Skifahren gehen, auf den Berg gehen, ist halt auch was. Das tun ja Leute auch, die nicht bei den Alpen sind, sondern bei anderen Bergen. Das hat schon eine gewisse Universalität. Und ja, wir haben immer gesagt, uns geht's da nicht um Werbung für Österreich. Uns geht's auch nicht um eine Satire über Österreich. Aber es hat natürlich schon viel halt Augenzwinkern drinnen. Und wir haben halt Charaktere, die sind da voll für diesen Tourismus und welche, die sind da eher dagegen und so. Also da geht's nicht drum, eine Meinung zu verkaufen, sondern es war für uns einfach ein Setting, wo wir dachten, das gibt visuell viel her. Diese Mischung aus Normal und Magie ist spannend. Und es macht es uns natürlich auch leichter, irgendwie, wenn man sich halt in der Region gut auskennt, dann kann man halt leichter die Charaktere schreiben und die Art machen. Also einfach, ja, es gibt ja dieses Write What You Know oder so. Das ist halt einfach, es hat sich angeboten. Da hat jetzt auch niemand irgendwie gesagt, kannst du stattdessen in New York sein.
Ja, du hast schon gesagt, gibt visuell viel her und du hast auch immer wieder schon gesagt, die GIFs und auch die Screenshots in sozialen Netzwerken kamen gut an und ich glaube, das liegt auch maßgeblich an dem Look. Vielleicht können wir darüber mal kurz sprechen. Ich nehme jetzt einfach mal an, durch deine Vergangenheit, durch deine berufliche, da bist du mit hauptverantwortlich dafür, wie dieses Spiel eigentlich aussieht.
Ja, stimmt.
Es ist nämlich der Knaller. Ich versuch's nochmal zu beschreiben. Es ist, also, warum eigentlich ich? Ehrlich gesagt, beschreib du das doch. Ist ja Quatsch, dass ich das mache. Also, wie würdest du den Leuten diesen Look beschreiben, die jetzt gar kein Bild vor Augen haben?
Also, es ist sehr stilisiert, es ist sehr bunt, es ist cel-shaded, wenn man sich damit auskennt, also quasi flache Flächen, Outlines. Und es hat gleichzeitig, es ist ein bisschen, wir sagen, auf eine modernere Variante von Cell-Shading. Wir haben viel Stilmittel auch von Comics oder Filmen eingebaut. Wir haben zum Beispiel diese Rasterpunkte, also diese Art von, was früher in Comics so Folien war, die man drüber legt, um Schatten zu simulieren. Also wir haben auch so kleine Details eingebaut. Und es ist eben, es ist sehr flächig, es ist überhaupt nicht realistisch. Ich sage immer, es ist irgendwie expressiv stattdessen. Also es geht uns um limitierte Farben und es ist Low-Poly, also nicht irgendwie übermäßig viel Detail, aber dafür ist halt wirklich jedes Setting einzigartig, jeder Charakter hat irgendwie einfach eine besondere Shape und es ist, ja, sehr, würde ich sagen, Comicbuch und stilisiert.
Warum sieht das Spiel so aus? Hat das was mit der Machbarkeit zu tun für euch als Team? Ist dahinter eine künstlerische Vision, dass du nachts aufgewacht bist und gesagt hast, so muss das Spiel aussehen und nicht anders? Warum sieht das so aus?
Es ist ein bisschen beides. Also es ist die künstlerische Seite quasi, also ich bin quasi die Art Direction Seite und Philipp eher die Programmierseite, aber Philipp hat zum Beispiel das ganze Rendering, also die Art, wie der Computer sowas darstellt, dass es so flach eben ist von den Farben her zum Beispiel, dieses ganze Rendering-System hat er programmiert. Das heißt, wir verwenden Unity, aber normalerweise schauen Dinge in Unity jetzt nicht automatisch so aus. Es ist auch nicht, dass man nur so ein Material irgendwie draufzieht oder so, sondern wir tun einiges im Rendering, was diesen flächigen, stilisierten Look hervorruft. Das heißt, wir haben da schon von Anfang an irgendwie recht eng zusammengearbeitet. Und bei uns beiden ist es so, dass wir einfach gern stilisierte Sachen mögen. Mehr vielleicht als jetzt so diesen absoluten Realismus, der natürlich auch spannend ist, aber eher so eine technische Challenge für größere Studios schon fast. Und wir haben uns viel inspirieren lassen von eben Sachen außerhalb von Games. Also sei es eben Comics, zum Beispiel diese ganze europäische Schule von Comics, wo man halt Tintin, also Tim und Struppi viel kennt, oder jetzt Jean Giraud zum Beispiel, der also Möbius eher bekannt ist, dieser Stil mit dünnen Outlines und flächigen Farben, aber auch so Sachen wie Into the Spider-Verse zum Beispiel war damals ein großes Ding, der Film, der uns beiden halt total gefallen hat visuell, und da ist viel Inspiration von den Visual Effects oder so hergekommen. Und die zweite Seite ist, wie du sagst, natürlich auch die Machbarkeit. Also selbst wenn wir wollten, könnten wir uns jetzt nicht mit einem 600 oder 200 Mann Studio messen, das dann natürlich einfach auf Realismus gehen kann und die Expertise hat und die Zeit hat, das alles zu machen. Das wird bei uns in dem Budget nicht gehen, dann müssen wir zumindest total viel Outsourcing machen, was wir auch nicht wollen quasi. Ja, also für uns war es natürlich der Charme, dass es machbar auch ist, aber auch, dass es uns gut gefällt. Also das war irgendwie so der Sweet Spot von beiden.
Hast du eigentlich die Erfahrung, weil, also man sagt ja immer, ganz viele Grenzen und Limitierungen beflügeln kreative Arbeit. Ist das was, wo du jetzt auf diese Engine schaust und auf diesen Arzt und denkst dir, naja, also die Leute müssen selber mal mit so Limitierungen arbeiten, um festzustellen, es ist auch ganz schön anstrengend, in zum Beispiel so einem etwas abstrakteren Look konkrete Dinge darzustellen, oder würdest du das genauso auch unterschreiben? Also die Einschränkungen, die Kreativen, sage ich mal, die du durch diesen Look hattest, war das beflügelnd für dich, so wie die Leute immer sagen?
Ich glaube schon. Also ich glaube, wir haben das eben von Anfang an irgendwie den Stil, wie es auch schon soll, mitentwickelt mit der technischen Render-Pipeline und sind da halt, haben uns herangearbeitet an was uns gefällt. Das heißt, es war zumindest nicht so, dass mir jemand anderer das technische Set gab und ich musste dann damit genauso was machen. Ja. Es war schon so eine Mischung, was natürlich ein Luxus auch ist. Aber ja, ich glaube schon, dass es, also wir legen zum Beispiel einfach total viel Wert auf die Farben. Wir haben für jedes Setting, also es gibt vier, wir sagen Overworlds, also Biome quasi, wo man hingehen kann, den Gletscher, die schönen Almwiesen, den Wald, den Sumpf und so. Und jeder dieser Biome hat dann wieder ein anderes Dungeon-Thema. Das heißt, wir haben zumindest 8 große Settings in dem Spiel. Und da gab es halt für jedes davon einfach eine visuelle Entwicklungsphase, wo ich viel einfach probiert habe, was sind die Farben von dem Setting, es ist eine limitierte Palette, aber jedes soll sich anders anfühlen vom Vibe her. Das sind halt so Sachen, wo man dann bei so einem simpleren Stil, da dauert es jetzt weniger lang, ein Modell zu machen oder so, aber man hat dann dafür andere, sag ich mal, Phasen, wo man halt einfach schaut, auf wie kommuniziert man jetzt das Feeling von diesem Setting, wie entscheidet man sich jetzt für die Farben. Das ist halt dann, also die kreative oder die visuelle Leistung und Entwicklung geht dann halt in ein bisschen andere Sachen vielleicht.
Auch eine Sache, die mich mal wahnsinnig interessiert, du hast vorhin gesagt, euer Team ist dann angewachsen, jetzt aktuell arbeiten 9 Leute an diesem Spiel. Wie seid ihr da eigentlich vorgegangen, diese Menschen einzustellen? Weil wenn das so ein Projekt ist, was ganz intim quasi bei euch beiden erstmal im Kopf entstanden ist und man da auch persönlich ja auch mit viel verbindet und da auch durchaus viel Hoffnung drauf setzt, ne? Das erste Projekt des neu gegründeten Studios. Welche Parameter legt man denn dann an die, ich sag mal, Bewerbungsschreiben der potenziellen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an? Also mussten die alle aus Österreich kommen, damit die eben das aus erster Hand kennen? Ich weiß es nicht. Also wie habt ihr das denn gemacht?
Also sie mussten nicht aus Österreich kommen, damit sie aus Österreich sind. Wir wollten aber von Anfang an ein Studio haben, was nicht fully remote ist.
Ja.
Also okay. Philipp und ich wollten halt, also er möchte trotzdem noch programmieren, ich möchte trotzdem noch Art machen, man organisiert ja trotzdem auch total viel und hat einfach alle möglichen anderen Verantwortungen dann mit einer Firma. Das heißt, man macht seine, ich sage jetzt mal, Kerndisziplin eh schon nur noch weniger, und wir wollten einfach persönlich nicht auch noch die ganze Zeit in Online-Calls sitzen und das jedes kleine Feedback geben oder jedes zusammen Ideen finden, dann über Zoom oder was auch immer stattfinden muss. Wir wollten einfach mit Leuten in einem Raum sitzen können, und ich glaube auch, dass das die Kreativität bei gerade so einem kleinen Team und unserem Spiel, wo es eben nicht so klar um jetzt Realismus oder was geht, sondern um Ideen viel, dass das einfach hilft. Es ist sicher nicht jeder der gleiche Typ, aber bei uns hilft das halt. Und wir haben auch bis jetzt eine Policy quasi, wo jeder kann 2 Tage, also Montag und Freitag ist bei uns immer, kann jeder zu Hause arbeiten, der möchte, und die anderen Tage kommt man jetzt rein, außer man hat einen Termin oder so, ist alles nicht so schlimm, aber wir schauen halt, dass ein paar Tage die Woche alle Leute sich treffen können, und bei uns kommen auch total viele Leute eigentlich fast jeden Tag rein, weil sie es eh gern machen. Und beim kleinen Team, glaube ich, macht das schon Sinn einfach. Und das war natürlich dann, was irgendwie auch indirekt dazu führt, dass die Leute halt aus Österreich sind. Jetzt, wir haben zum Beispiel unsere Produzentin Clio ist in Kanada aufgewachsen, hat polnische Wurzeln und war halt dann schon ein paar Jahre in Wien und so. Also es ist jetzt überhaupt nicht wichtig gewesen für uns, dass man hier aufgewachsen ist oder sonst was. Aber dadurch, dass wir eben wollten, dass die Leute öfters mal zusammen wirklich vor Ort sind, sind es halt Leute, die Österreich auf irgendeine Art kennen. Und das ist auch eben für uns sehr wertvoll, dass Leute zum Beispiel woanders aufgewachsen sind und dann aber eine Weile in Österreich waren und da halt diesen Blick haben, wo nicht alles selbstverständlich ist.
Ja, mein Gott, du hast gerade eben schon angerissen, also wie viel Arbeit und Aufgaben da auf euer beider Schultern gelastet sind und immer noch weiter entlasten. Jetzt rückblickend die letzten 4 Jahre Entwicklung an diesem Spiel in ja auch ganz unterschiedlichen Phasen, ne? Erst zu zweit, dann ist das Team gewachsen, dann die Suche nach einem Publisher, die Zusammenarbeiten und so weiter. Also, wie anstrengend waren denn diese 4 Jahre? Es ist schwer zu bemessen jetzt, wenn ich die Frage so stelle, aber ich stelle mir das, vielleicht sage ich so, extrem kräftezehrend vor, weil ja auch immer, ich will es ja jetzt nicht noch schlimmer machen, als es eh schon ist, aber es steht ja auch viel auf dem Spiel, also wortwörtlich, es ist ja, da lastet ja jetzt viel drauf. Wie waren denn diese 4 Jahre für dich?
Anstrengend.
Ja, sehr gut.
ja, schon, also für Philipp und mich ist es, also sowohl Philipp und ich arbeiten gerade jetzt auch eben, wo es wirklich zum Release kommt bald, schon extrem viel, also jetzt gerade auch stundenmäßig extrem viel. Wir sagen das auch ehrlich, wir sagen immer, wir halten das Team, also wir wollen keinen Crunch fürs Team. Ja. Die müssen nicht crunchen, die sind natürlich cool und bleiben mal einen Tag vor der Abgabe auch länger, um diese Abgabe zu schaffen, aber die haben in der Regel Zeitausgleich und das wollen wir auch so. Für Philipp und mich, das ist halt unsere Firma, trifft es nicht ganz zu. Wir haben natürlich bei manchen Sachen auch dazugelernt, was man nächstes Mal anders planen muss, was nicht so schnell geht, wie man sich irgendwie gedacht hat. Und wir kompensieren das dann halt. Und die letzten, also wir haben immer schon während dem Projekt überdurchschnittlich mehr gearbeitet, als jetzt ein normaler Angestellter wird, was okay ist. Und dann die letzten, also desto näher es dann zum Release kam, desto anstrengender war das schon. Also wir sind jetzt einfach wirklich urlaubsreif, muss man sagen. Das ist schon auch einfach dieses Multitasking, dass du eben vorher auch als Lead Artist Verantwortung hast, aber du bist trotzdem großteils Artist und du kümmerst dich halt um ein paar Artists und das ist halt Art und das ist es. Bei deiner eigenen Firma, du musst halt ständig switchen. Ah, jetzt ist Marketing, jetzt ist das mit dem Publisher, jetzt muss man vielleicht mal dahin reisen, jetzt muss man aber trotzdem die Art für das fertig kriegen und dann muss man die Steuer machen für dieses Monat und es ist halt sehr, also dieses Multitasking ist schon eine Herausforderung.
Was motiviert dich, all das so lange jetzt schon durchzuhalten? Gibt's da so einen Moment oder eine Sache an dieser Arbeit, wo du sagst so, okay, dafür machst du es aber?
Also wir erinnern uns oder wir sagen es dann trotzdem immer wieder, auch wenn man es in diesem Stress vergisst, dass es eigentlich ein unglaubliches Privileg ist, irgendwie sein eigenes Spiel machen zu können. Und ja, klar, wir haben das gepitcht, wir haben wen davon überzeugt, aber trotzdem einfach zu schaffen, jetzt auch einfach die Mittel aufzustellen, da Leute anzustellen und wirklich das Projekt durchzuziehen, das nicht irgendwer anderer einen Auftrag geben hat oder wo man halt mitarbeitet, sondern von dem man selber irgendwie überzeugt ist und von dem man selber glaubt, dass es Leuten, die es dann spielen werden, einfach Freude machen wird. Das ist natürlich schon toll und auch so anstrengend es ist. Wir haben sicher viel gelernt, wo wir beim nächsten Projekt anders planen und anders scopen oder anders pitchen werden. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt gleich noch einmal so knackig wiederholen, wie es jetzt am Schluss war. Aber wir bereuen es gleichzeitig trotzdem nicht. Also es ist eigentlich irrsinnig toll, sowas machen zu können.
Ja, wir sind jetzt, also wir nehmen auf Ende Juni und ich habe eingangs unseres Gesprächs schon gesagt, am 18. Juli wird dieses Spiel erscheinen. Was genau steht jetzt noch auf deinem To-Do-Zettel? Also ich weiß, es ist eine richtig doofe Frage, weil man ist ja auch immer glücklich, wenn man mal nicht dran denken muss, aber was sind denn jetzt noch so diese Checkpoints, die du jetzt noch abhaken musst?
Also wir haben jetzt gerade quasi einen Release-Bild gemacht, der jetzt dann auch zu unseren externen Testern geht. Da wird wahrscheinlich dann noch das ein oder andere zu richten sein. Aber das fühlt sich schon an, ein bisschen nach, da ist ein Ende in Sicht. Dann fängt man natürlich an mit dem ersten Patch, mit Dingen, wo man weiß, das wäre vielleicht auch noch gut gewesen. Also es hört jetzt nicht irgendwie plötzlich auf oder so. Aber es fühlt sich schon anders an. Und es sind jetzt natürlich dann noch Pressesachen und andere Interviews und einfach dieses eigene Social Media befüttern wir teilweise selber und noch Meetings mit dem Publisher über die restlichen Marketing-Sachen, also das geht schon weiter, aber es fühlt sich für uns jetzt schon an, als hätten wir jetzt mal das meiste ins Trockene gebracht, mit dem meisten sind wir auch zufrieden, also ich glaube, wir sind in einem ganz guten Zustand. Also für uns ist es ist es jetzt eigentlich schon eine Hürde genommen, aber das heißt nicht, dass das jetzt irgendwie, ja, dass jetzt die Tasks aufhören, nur weil das Spiel bald rauskommt.
Kannst du Österreich überhaupt noch sehen? Also nach 4 Jahren richtig viel Arbeit und so viel Auseinandersetzung mit diesem Land, gibt es da nicht einen Moment, wo du das nächste Alpenhorn siehst und sagst so, ach komm, hör auf, ich will nicht mehr, ich kann das nicht mehr sehen.
Also wir, Philipp und ich, werden jetzt dann auf jeden Fall bei der ersten Verschnaufspause mal auf Urlaub ans Meer fahren, also was ganz ja, was anderes. Und nein, ich muss sagen, es wirkt sich jetzt eigentlich nicht so aus. Ich meine, wenn man hier aufwächst, wir sehen es ja nicht jedes Mal, wenn wir rausgehen, wir Touristen, das ist halt auch normal gleichzeitig. Ja. Aber ja, mal an den Strand, also Strandurlaub ist jetzt gerade schon höher am Plan als Wanderurlaub.
Ja. Für den Release des Spiels habe ich noch eine Frage. Und zwar, was ist denn so dein Best Case für den Release und vor allem auch für den Release-Tag? Wie soll der laufen? Wenn du den so nacherzählen könntest, was soll an diesem Release-Tag passieren am 18. Juli, dass du sagst, dass du abends oder nachts ins Bett gehst und sagst, du, das war ein ganz fantastischer Tag. Ich hätte mir es nach 4 Jahren nicht besser vorstellen können.
Also wir hoffen natürlich vor allem einmal, dass es einfach den Leuten gefällt, dass es mehr positives Feedback ist, dass, was wir jetzt schon bei den Demos ein bisschen war, dass Leute einfach sagen, das war irgendwie was Besonderes und das war eine Experience und da fühlen sie sich wohl und sie freuen sich aufs Weiterspielen. Das glaube ich, ist so, warum man halt auch sowas dann an die Öffentlichkeit irgendwie geben will. Wir hoffen natürlich auf eine gute Wertung von möglichst vielen Magazinen. Also das ist natürlich schon auch immer so. Ich glaube, wir wissen, dass wir es ganz gut gemacht haben, dass jetzt nicht schlecht sein wird, aber es ist natürlich ein Spiel, eine 80er-Wertung haben, ist was anderes als eine 70er-Wertung haben oder so. Also einfach da zu schauen, wird, glaube ich, extrem spannend. Und das ist jetzt noch nicht am Tag 1, aber man hofft natürlich, muss man ehrlich sagen, trotzdem auch, dass die Verkaufszahlen dann halt nach einer Woche oder so passen, auch einfach für das nächste Projekt und so. Also ja, ich glaube, das wird sich jetzt noch nicht so ganz am Anfang abzeichnen, aber dass einfach positives Feedback zurückkommt, dass es ein, zwei Reviews gibt, wo man denkt, das ist nicht nur gut bewertet worden, sondern die Leute haben verstanden, worauf es ankommt, dass Spieler irgendwie einfach Freude daran haben, das wird sich schon sehr gut anfühlen.
Ich finde das ganz interessant, das vielleicht noch zuletzt, dass du ganz konkret von Wertungen sprichst und auch von der Presse. Ich hatte hier den Eindruck gewonnen in den letzten Wochen und Monaten, auch in meinen Gesprächen hier, vor allem auch mit Indie-Entwicklern, Entwicklerinnen oder auch kleineren Studios, dass, ich sag mal, der Stellenwert, der Fachpresse zugerechnet wird, was die Wichtigkeit oder deren Einfluss für den Erfolg des Spiels ist, dass der abgenommen hat und stattdessen viel mehr geschaut wird, wie das Spiel performt in den sozialen Netzwerken, ne? Ob Streamerinnen und Streamer das Spiel aufnehmen. Woher kommt das, dass das bei dir so ganz weit vorne auf der Zunge liegt, diese Wertung und die Presse und so? Ist das eine persönliche Präferenz einfach oder hängt das an was anderem?
Nö, also ich glaube, wenn ich jetzt sage, dass es Leute gern spielen und sagen, sie freuen sich aufs Weiterspielen, so dann meine ich damit auch eben viel Social Media Eklat. Dort kriegt man das dann mit und natürlich auch Streamer idealerweise. Ah. Man freut sich immer über größere Streamer, super, also das ist schon was. Wie gesagt, also ich glaube, für mich an sich ist es auch einfach, also ich mache ja ein Spiel nicht 4 Jahre lang, damit ich es dann ein paar Journalisten gebe, sondern ich mache es schon, weil ich hoffe, weil ich mir denke, ich würde das voll gern spielen, ich hoffe, anderen Leuten macht es auch Freude, das ist, glaube ich, die Hauptsache. Aber beim Team von 9 Leuten, also für uns ist das halt, auch wenn es ein Passion-Projekt ist, trotzdem unser Job. Und ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, also wir haben viele Leute, die sagen, sie werden das Spiel einfach Tag 1 kaufen und ich bin mir sicher, denen wird das gefallen und das ist super, aber drüber hinaus einfach ist es natürlich schon auch gut, wenn glaube ich, ein Spiel gut bewertet wird und das meint auch Steam, also ich meine da jetzt nicht unbedingt nur Journalisten, wenn es jetzt eine gute Steam-Wertung hat, wo Leute vielleicht in einer Woche oder in einem Monat drüber stolpert, sich denken, ich kann mich irgendwie dran erinnern, vielleicht schaue ich mir das mal an und wenn das halt gut bewertet ist, eben auch auf Steam, dann glaube ich schon, dass es ausschlaggebend sein kann für Leute.
Spannend. Toi, toi, toi. Ohne Witz. In 3 Wochen ist es soweit. Ich drücke die Daumen, dass das alles gut laufen und klappen wird. Das war's. Ich drücke wirklich die Daumen. Ich hoffe, das wird alles gut laufen.
Vielen Dank.
Ich behalte das Spiel im Blick und bin ganz gespannt, wie sich das alles weiterentwickeln wird.
Also wir freuen uns sehr auf den Release. Wir freuen uns sehr drauf, eben auch zu hören, was Leute dann mitnehmen davon, was sie am liebsten tun, am meisten machen. Und ja, das wird auf jeden Fall super cool für uns, glaube ich, zu sehen.
Fantastisch. Du, ich wünsche dir und euch das Allerbeste und freue mich sehr, dass Dankeschön. Ihr in dieser trubeligen Vorrelease-Zeit jetzt nochmal Zeit hattet für dieses Gespräch hier. Sehr große Wertschätzung von mir und ganz viel Glück, wie gesagt, für euer Spiel und den Release des Spiels.
Sehr gerne. Danke auch fürs Gespräch. Hat mich echt gefreut.
Ja, sehr gerne. Ich winke dir zu und dann sage ich einfach mal bis dann.
Tschüss, bis dann.
Düm, düm, düm. Vielen herzlichen Dank, liebe Leute da draußen, fürs Zuhören. Natürlich auch ein großes Dankeschön an Regina Reisinger und ihre Arbeit an dem Spiel Dungeons of Hinterberg. Bin sehr, sehr gespannt auf das finale Spiel und ihr vielleicht womöglich ja auch. Ich würde sagen, wir hören uns in einer Woche wieder hier am Sonntag bei OrkiCool trifft. Ihr könnt eigentlich gleich sitzen bleiben und euch die Wartezeit verkürzen, indem ihr OrkiCool finanziell unterstützt, weil dann warten außerdem am Dienstag und Freitag jede Woche nochmal ganz besondere Podcast-Formate auf euch. Ich habe es in der Anmoderation schon erzählt. Monatsausblicke, es gibt Diskussionsrunden, Analyseformate, Streitgespräche, alles Mögliche und noch viel mehr, was euer Herz begehrt. Und wenn euer Herz etwas begehrt, was noch nie angeboten wird, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an post@orkicool.space. Ich freue mich von euch zu lesen. So, und nun aber, gute Nacht. Beziehungsweise, nein, bleibt sitzen, es geht hier gleich weiter.